Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und da wollen wir heute mal fragen, warum in unserer Welt, unserer Gesellschaft immer jemand schuld ist oder Schuld hat oder sich schuldig fühlt und wer das eigentlich bestimmt. Jedenfalls haben sich eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren dieser Frage gestellt. Jetzt gibt es einen Sammelband, Selbst Schuld heißt er klar und direkt, und die Autorin Ann-Christin Kluski und der Autor Wolfgang M. Schmidt, die hier geschrieben und den Band auch herausgegeben haben, die sind beide zu Gast bei uns in der Lesart. Willkommen allerseits. Selbst Schuld, könnte man flapsig sagen, aber viel ernster ist der Spruch zu nehmen, wenn man ihn mal soziologisch abklopft. Wer, wann, warum Schuld ist und vor allem, wer einem das vorwirft. 13 Autorinnen und Autoren sind hier in die Spur gegangen und ihre Erfahrungen, Analysen lesen wir jetzt in dem Band Selbst Schuld. Im Studio ist eine der Autorinnen, Ann-Christin Kluski. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Und ebenfalls mitgeschrieben hat Wolfgang M. Schmidt. Er ist für Podcasts bekannt. Ann-Christin Kluski ist Journalistin. Herr Schmidt ist uns jetzt aus Frankfurt zugeschaltet. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Sie beide haben den Band auch herausgegeben. Wie ist eigentlich diese Idee entstanden, Frau Kluski, hier mal tiefer zu graben in diesem Komplex? Wer hat Schuld?
Also am Anfang stand die Beobachtung, dass Schuld etwas ist, was wir in unserer Gegenwart überall so als Kategorie wahrnehmen können. Sei es, wenn wir über die Klimakrise sprechen, für die oft Individuen und ihr nicht ökologisches Verhalten schuldig gemacht werden. Sei es, wenn wir über sexualisierte Gewalt reden, wo auch oft die Frage nach Schuld eine Rolle spielt. Sei es, wenn wir über die ach so bösen Boomer reden, die uns das alles eingebrockt haben. Also egal, wo man hinschaut, Schuld ist einfach eine omnipräsente Kategorie. Und unsere Idee war es, uns das mal anzuschauen und zu gucken, ist das nicht ein sehr ähnliches Muster, das wir in all diesen verschiedenen Diskursen wiederfinden können.
Es ist ein interessantes Spektrum an literarisch-publizistischen Stimmen, die Sie ja hier versammelt haben. Christian Baron ist dabei, Dietmar Dart, beides prominente Belletristen wie Essayisten, Anke Stelling, preisgekrönter Romanautorin, Saida Kurt, Sachbuch-Bestseller-Autorin, aber auch noch die ganz junge Sarah Lee Heinrich, die frühere Bundessprecherin der Grünen. Wie, Herr Schmidt, haben Sie die denn alle gewonnen, eingesammelt für den Band?
Das ist manchmal gar nicht so einfach. Man muss erst überlegen, wer bietet sich an. Man schaut dann ein bisschen im Bekanntenkreis. Christian Baron ist ein guter Freund und deswegen fiel er mir gleich ein. Aber die schon angesprochene Sarah Lee Heinrich war überhaupt nicht eine, die mir als Autorin präsent war, sondern als Politikerin. Ich wusste aber, dass sie aus einer armen Familie stammt und diesen Aufstieg geschafft hat und dachte, sie könnte ganz gut darüber schreiben, wie ist das, wenn man immer diese Selbstverantwortung so hochhängt. Bei ihr hat es funktioniert, aber beim Rest der Familie gilt das dann nicht, und sie hat dann einen wirklich literarisch wertvollen Text geliefert. Dann war manchmal so das Gefühl da, vielleicht hat die Autorin Anke Stelling etwas dazu zu sagen, wir fragen mal sehr offen an, und dann kam glücklicherweise häufig das Ja, ich kann etwas dazu sagen.
Und alle Autorinnen und Autoren nehmen jeweils unterschiedlichste gesellschaftliche Zusammenhänge in den Blick. Frau Kluski, Sie haben es schon angesprochen, also Armut war jetzt hier zum Beispiel die Rede, Familie, Klima, Gesundheit auch. Machen wir es mal konkret mit Ihnen. Sie umkreisen einen ganz individual psychologischen Punkt, würde ich ihn mal nennen, die Faulheit nämlich. Warum fühlt man sich denn hier oft schuldig?
Ja, der mutet so individualpsychologisch an auf den ersten Blick, aber wenn man näher hinschaut, entdeckt man, dass sich dahinter eigentlich große politische Fragen verbergen. Also ich habe mir die Frage gestellt, warum fühlen sich Menschen denn so oft schuldig, wenn sie mal faul sind? Das ist ja etwas sehr Präsentes in unserer Gegenwart, vielleicht auch vor allem in bestimmten Milieus, dass Menschen in ihrer Freizeit nicht so richtig locker lassen können und dann irgendwie, anstatt mal faul rumzuliegen, zur Therapie rennen, sich eine Skincare-Routine überlegen, also ganz viele Dinge tun, sich eine Sprachlern-App runterladen oder so, ganz viele Dinge tun, um die eigene soziale Position zu optimieren. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Das war ja nicht immer so. Wenn man zum Beispiel in die griechische Antike ist, schon eine Weile her schaut, dann sieht man, da war Müßiggang, wie es damals vielleicht eher noch hieß, etwas sehr, ein Statussymbol letztendlich. Und das ist es heute nicht mehr. Im Gegenteil, heute ist so eine demonstrative Geschäftigkeit zum Statussymbol geworden. Genau, und da bin ich sehr weit historisch zurückgegangen, habe mir angeschaut, ab welchem Punkt diese Idee, wer faul ist, macht sich schuldig, eigentlich etabliert wurde, und bin so in den ganz frühen Anfängen des Kapitalismus gelandet und bei einem Ort, der gar nicht so groß assoziiert wird als oder der heute eher als so Wellness-Oase assoziiert wird, nämlich dem Kloster. Und ich habe da die Beobachtung gemacht, dass das frühzeitliche Kloster, was eben schon einen sehr, sehr rigiden Tagesablauf hatte.
Morgens um 4 aufstehen.
Genau, morgens um 4 aufstehen. Und dann war der Tag ja komplett durchgetaktet, dass das eigentlich der erste Ort war, an dem so der Umgang mit Zeit komplett durchrationalisiert war. Und dass dieser Ort dann später, als so die ersten modernen Fabriken und Arbeitshäuser entstanden, ja, eigentlich als Vorbild diente. Und dass da irgendwo so die, und da eben auch schon Faulheit als Laster galt, und dass da so die Ursprünge dieses Wer faul ist, macht sich schuldig liegen.
Und Sie, Herr Schmidt, schreiben historisch-politisch über den Nationalstaat. Wo und wie stellt sich denn hier für Sie Schuldfragen?
Zunächst einmal ist es ja so, dass unter einem neoliberalen Paradigma gesehen es immer heißt, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht. Und das hat ja auch eine gewisse Freiheit, die darin liegt, bedeutet aber auch, dass man so keine Gesellschaft machen kann. Interessant ist dann, dass das häufig kombiniert wird, dieser radikale Individualismus, dann aber doch mit einem Anruf des Nationalstaats, nun kümmere dich auch mal um die staatlichen Anliegen. Also dieser Kennedy-Spruch, Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst, ist heute wieder sehr präsent, auch im Zuge der Aufrüstungsdebatten oder auch schon im Zuge der Corona-Pandemie, dass die jungen Leute jetzt sich mal benehmen sollen, sich zurücknehmen sollen für die Alten. Und plötzlich wird also das Subjekt wieder in eine Verantwortung genommen, bei der man sich fragen muss, was habe ich eigentlich davon? Ist das eigentlich eine richtige Betrachtungsweise, dass der Nationalstaat so viel einfordern kann. Steuern, okay, aber muss ich jetzt auch noch mein Leben möglicherweise dafür opfern? Da sage ich eher nein.
Zu Anfang legen Sie, Herr Schmidt, interessanterweise ganz offen, wo und wie Sie schreiben. In einem Luxushotel, nämlich auf Gran Canaria, wo man sich ja von vornherein schon schuldig fühlen muss als super Privilegierter. Warum war Ihnen denn dieses Setting wichtig jetzt gerade für Ihre Gedanken?
Ich glaube, es ist sehr befreiend, sich einmal tatsächlich als Tourist zu verstehen. Und zwar nicht nur, wenn man auf Reisen ist, sondern generell zu sagen, ich bin eigentlich Tourist. Oder man könnte es auch ein bisschen religiös sagen, wir sind alle nur Gast auf Erden. Und dann wird so ein nationalstaatliches Paradigma eigentlich durchbrochen. Denn am Ende begegneten wir immer Menschen. Wir begegnen nicht den Angehörigen von Nationalstaaten. Das kommt erst später, wenn politische Diskussionen beginnen und so weiter. Und sich als Tourist zu begreifen, ist etwas sehr Befreiendes und kann einen auch von solchen Schulddiskursen, die der Nationalstaat gerne aufruft, lösen.
Man, es formt sich jetzt, haben wir die zwei Beispiele von Ihnen gehört, aus den anderen Texten könnte man so eine These zusammenballen, die ich jetzt so formulieren würde, allenthalben schieben Staat uns, Gesellschaft uns, Individuen Schuld zu und wir sollten uns davon befreien. Wie denn, Frau Klusti?
Naja, also ich würde erstmal einen Unterschied machen, in Schuld als so individuelles psychologisches Gefühl und Schuld als, wir nennen es in unserem Buch, soziale und kulturelle Praxis. Und ich würde sagen, Schuld als psychologisches Gefühl ist absolut sinnvoll und auch notwendig. Es hat schon Sigmund Freud gesagt, dass die Erhöhung des Schuldgefühls eigentlich die Bedingung ist überhaupt für Kulturfortschritt. So, also ich würde sagen, wenn Menschen sich im Privaten schuldig fühlen, ein Über-Ich ausbilden, dann ist das erstmal wichtig, damit wir überhaupt als Gesellschaft miteinander leben können. Was aber problematisch ist, ist eben Schuld als kulturelle Praxis, also wenn Individuen immer wieder Schuld zugewiesen wird. Und da ist unser Punkt, dass wir versuchen, erstmal einen Kontrast zur Scham herzustellen. Also wir haben ja in den letzten Jahren ganz viel Schamdiskurse erlebt. Also sei es in Frankreich bei Annie Ernaux oder Didier Eribon oder Edouard Louis, also ganz vielen SchriftstellerInnen, die eben die Scham thematisiert haben. Und die Scham bezieht sich ja immer auf etwas, was man ist, also auf die eigene soziale Herkunft, auf die eigene sexuelle Orientierung oder so etwas und ist eben etwas, was individuell überwunden werden muss. Die Schuld hingegen, und das ist unsere These in dem Buch, birgt eine immense politische Sprengkraft, weil sie sich ja eben bezieht auf etwas, was man tut oder was man nicht tut, was man nicht zu tun vermocht hat. Und der Fokus ist eben ein ganz, ganz anderer. Es geht weniger um die eigene Identität, es geht immer ums eigene Handeln, um die eigenen Handlungsspielräume. Ja, und Schuld überwinden, würde ich sagen, würde darin bestehen, die eigenen politischen Handlungsspielräume Spielräume zu erweitern.
Und dabei geht es, wenn ich das sagen darf, nicht darum, dass wir uns von allem loslösen wollen und jetzt macht jeder einfach sein Ding. Es geht nur vielmehr darum, den Fokus zu verschieben darauf, dass wir sagen, es gibt auch eine Gesellschaft und es gibt eine Wirtschaftsweise, die von uns verlangt, so und nicht anders zu handeln. Und dies in den Mittelpunkt zu rücken und dann auch zu fragen, wie kann man zum Beispiel ein Wirtschaften ändern, dass es zum Beispiel klimaneutraler wird, ist eine viel fundamentalere Frage, als nur darüber nachzudenken, soll ich mir jetzt diesen einen Urlaub mit dem Flugzeug im Jahr noch gönnen oder nicht. Das kann man sicherlich ausdiskutieren. Man kommt aber dann gesamtgesellschaftlich nicht weiter, wenn eigentlich das große Rad gedreht werden muss.
Wenn Sie, Herr Schmidt, streifen im Essay auch die Corona-Pandemie und hier verfestigt sich ja immer mehr so ein Dauervorwurf, der Staat hätte ja ständig versagt, also sei schuld gewesen an allem Möglichen, den Masken, dem Impfstoff, den Corona-Maßnahmen. Und es ist nicht nur so das Mantra der Rechten, dass uns die staatlichen Maßnahmen aber das Leben gerettet haben und ohne die hunderttausende Menschen mehr gestorben wären, daran erinnert niemand. Ist es nicht auch so ein Wesenszug unserer Zeit geworden, dass wir sehr geneigt sind, die Schuld erstmal immer bei anderen zu suchen?
Ja, wir lieben das sehr, alles in Gut und Böse einzuteilen und dann wollen wir innerlich einen Gerichtsprozess vollziehen und kennen das aus Hollywood-Filmen. Und das ist genau das, wo eigentlich das Denken aufhört und nur noch die Verurteilung das Maß aller Dinge ist. Und davon sollte man sich lösen.
Weil Sie gerade sagen, Gerichtsprozess, hier mal ein literarisches Zitat. Ich bin aber nicht schuldig, rief Herr K. Es ist ein Irrtum. Wie kann denn ein Mensch überhaupt schuldig sein? Wir sind doch alle Menschen einer wie der anderen. Das ist richtig, sagte der Geistliche, aber so pflegen die Schuldigen zu reden. Das ist aus Franz Kafkas Prozess. Sie, Frau Lucia, Herr Schmidt, erwähnen ihn auch in Ihrem Vorwort. An ihm kommt man bei dieser Frage nach der Schuld kaum vorbei, ne?
Das stimmt. Ich würde gerne noch ganz kurz auf diese Beschuldigung der anderen eingehen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Beobachtung, die gerade sehr, sehr präsent ist. Wenn wir uns zum Beispiel an dieses Friedrich-Merz-Zitat erinnern, in dem er gesagt hat, sinngemäß, ich kann es nicht genau paraphrasieren, dass der Wohnungsmarkt so übersättigt sei, das sei ja eigentlich letztendlich Schuld der sogenannten Migranten, dann erleben wir da, glaube ich, was sehr, sehr Symptomatisches für unsere Gegenwart. Ich glaube, dass die Beschuldigung der anderen eigentlich eine Folge dessen ist, dass man die Beschuldigung des eigenen Selbst nicht ertragen will. Also das, was man in der Psychologie klassisch Abwehr nennt. Ich halte das nicht aus, dass die Schuld vermeintlich bei mir liegen soll. Deswegen entlaste ich mich und spreche die Schuld anderen zu, beispielsweise Migrantinnen und anderen marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen. Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr präsenter Mechanismus. Ich halte es nicht aus, mich selbst schuldig zu fühlen, also gebe ich die Schuld anderen.
Und hier gilt es von Kafka zu lernen, denn Kafka zeigt uns, wir leben in einer Gesellschaft in sehr komplexen Prozessen und wir sind oft da reingeworfen und wissen gar nicht, wie uns geschieht. Und wenn wir einfach nur nach Schuldigen suchen, dann kommen wir in einen Modus der Selbstbezichtigung, der uns eigentlich sehr unglücklich macht und gedanklich nicht weiterbringt.
Dankeschön Ihnen beiden für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Vielen Dank.
Danke.
Und Selbstschuld, der Sammelband, herausgegeben von Ann-Christin Klusti und Wolfgang M. Schmidt, ist im Hansa Verlag erschienen.
Straßenkritik.
Ich bin Federica Fortunato und ich bin gerade am Starnberger See zum Erholen und die Ruhe genießen, um zu lesen. Ich habe gerade das Buch Fort von hier gelesen, auf Italienisch. Von Niccolò Ammaniti, ein italienischer Autor. Es geht um ganz viele parallele Geschichten, die in einem kleinen Dorf in Italien stattfinden. Der Dorf heißt Ischiano Scalo. Es ist eine Geschichte, wo ein Casanova sich zweifach verliebt und ein Junge mit ein paar Problemen in der Familie versucht, seinen Alltag zu fliehen. Und es ist ein Buch mit vielen schönen Beschreibungen von Charakteren. Und es geht immer tiefer und immer tiefer.
In Bayern, in herrlicher Landschaft, haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen getroffen. Und zum guten Schluss legt uns Federica Fortunato dieses Buch ans Herz, Fort von hier, den Roman von Niccolò Ammaniti aus Italien. Im Eisel Verlag ist es auf Deutsch erschienen, übersetzt von Ulrich Hartmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und dann nehmen wir einen Erstlingsroman in die Hand, den Anton Weil geschrieben hat. Er ist bislang als Schauspieler, Sprecher und Musiker bekannt. Vor 3 Jahren hat er ein Debütalbum veröffentlicht, Groll hieß das. Und jetzt, ja, wieder eine Stimmung, könnte man sagen, im Titel dieses ersten Romans, Super Einsam. Elke Schlinsorg aus der Lesart-Redaktion ist im Studio. Hallo Elke.
Hallo.
Beim so aktuellen Thema Einsamkeit denkt man eher ja, an alte Menschen oder Kranke, vielleicht an die Isolationszeit während Corona. Wer ist denn bei Anton Weil einsam, sogar super einsam?
Ja, das ist ein junger Mann, er nennt sich selbst einen traurigen Clown aus Kreuzberg. Er heißt Vito, ist Anfang 30, Schauspieler, aber seine Karriere, die sieht er gar nicht als Leiter, sondern als Hamsterrad. Und er beschreibt sich selber hervorragend, so ein bisschen vernachlässigter Typ, so ein bisschen verlottert, so ein bisschen verstaubt. So ein bisschen ein paar Flecken, die halt aus dem Lieblingspulli nicht rausgehen, Typ. So erklärt er sich selber. Und das klingt schon an, wer einsam ist, der hört auch gerne ganz tief in sich hinein. Und das macht Vito, der Held in Anton Weils Roman, in Super Einsam wirklich sehr, sehr genau. Und ihm fällt wirklich so vieles schwer. Aufstehen kann er nicht richtig. Den Bus erwischen ist schwer. Das Casting erreichen ist schwer. Wir leiden buchstäblich mit auf den ersten Seiten. Und nach der Trennung von seiner Freundin, dann sitzt er umso verlorener in seiner Eckkneipe, tröstet sich an der Theke mit Claudi. Hier sucht er Wärme und ja, er trinkt viel zu viel Bier.
Und da muss ich aber auch so wirklich sofort an Kreuzberger Kneipenszenen bei Sven Regner denken, Herr Lehmann.
Diesen Herrn Lehmann, den hatte ich wirklich sofort vor Augen, absolut. Und Sven Regner, der konnte ja so wunderschön diesen herrlich antriebslosen Herrn Lehmann so durch die langen Kneipentouren durch Berlin schieben und sehr lange und viel über Bier sprechen lassen. Und er konnte dabei auch viel über das Lebensgefühl um 1989 so erzählen. Und das macht Anton Weil auf eine Art auch mit der Gegenwart. Er beschreibt sie mit diesem Typen und das macht er im ähnlichen Sound der Kneipenbohem buchstäblich aufs Maul geschaut. Und so meandern wir wirklich mit diesem Vito durch Berlin in immer neuen Szenen durch einen, ja, er macht es aber, indem er Innenansichten liefert, nämlich aus einem dauerverkaterten Kopf. Also wir sind buchstäblich drin in seinem Kopf und springen von Szene zu Szene. Und das fängt ganz ruhig an in seinen 4 Wänden, in der Wohnung, wie da die Kälte und die Einsamkeit durch die Füße in seinen Kopf zieht. Später dann ist er doch auf seinem Weg zum Casting, das hat er dann doch geschafft, sitzt im Zug und beobachtet ein Paar, das sich gerade kennenlernt und ja, sieht diesen peinlichen Kennenlernflirt. Also wir merken, alles und vieles und jedes nimmt sich dieser Vito vor. Er macht sich zu allem seine Gedanken. Und was so ein bisschen selbstmitleidig beginnt, das wird immer abstruser. Warum zum Beispiel muss er vor dem Kondomregal so eine Panikattacke bekommen? Oder warum ist er mit seiner wiedergefundenen Freundin plötzlich auf einem Baugerüst hoch oben über Berlin und erlebt die heißesten Küsse bis zu einer wirklich abstrusen Geisterfahrt auf der falschen Autobahnseite? Also was ist hier wahr, fragt man sich beim Lesen. Was ist schon wieder Traum? Dieser Vito ist für mich wirklich ein Grenzgänger, der immer kurz davor ist, alles hochgehen zu lassen. Und so ist dieser Roman auch wirklich eine Achterbahnfahrt, wirklich so zwischen Erlebten und vielleicht doch nicht Erlebten.
Aber woher rührt denn nun jetzt diese Einsamkeit genau bei ihm? Geht er denn auch den Ursachen auf den Grund? Erfährt man da was drüber?
Das macht er wirklich. Und zwar macht er das gnadenlos ehrlich. Ich glaube, dass Einsamkeit und Vereinsamung für ihn wirklich ein ganz großes Thema ist. Dieser Autor, wir kennen ihn ja auch, du hast es erwähnt, als Schauspieler und Musiker, der hat, glaube ich, einiges mit seiner Figur gemeinsam. Ich kenne seinen Podcast schon länger, Schöner Scheitern, den gibt es seit der Pandemie. Und wer den hört, der weiß, wie wirklich ehrlich und offen er über schiefe Lebensbahnen sprechen kann. Ich meine jetzt den Autoren selbst. Und auch über Trauer und Schmerz und wie ihn eigentlich auch die Musik, die er wirklich toll macht, also wer im Netz mal nach seinen Musikvideos schaut, die sind wirklich großartig, der weiß, was der auch erlebt hat. Und vielleicht kommt daher auch diese erstaunliche Wucht in diesem Buch, ja, wo dieses Einsamkeitsbuch hat wirklich eine große Wucht. Und ich habe das am intensivsten erlebt, wenn er von Vitos frühen Verlust seiner Mutter erzählt, die ihren Kampf mit dem Krebs viel zu früh verloren hat. Da war Vito 17 Jahre alt. Und wie jetzt Anton Weil diese Erinnerung hochholt, wie er das früh erleben musste, aushalten musste, das viel zu schnelle Altern seiner Mutter im Zeitraffer, wie sie alles das letzte Mal erleben, gemeinsam machen, wie diese Erinnerung nochmal wachkommt, da geht er wirklich an die Urquelle des Schmerzes. Ja, und wie der frühe Verlust einem buchstäblich den Boden wegreißen kann.
Wie gesagt, ein erster Roman. Wie ist er gemacht, Elke? Geschrieben? Also gelingt dieses Debüt so begeistert, wie du erzählst? Muss ich sagen, der hat dir wohl sehr gefallen.
Naja, das ist schon unbestritten ein ganz berührendes Abschiedsbuch, was er hier geschrieben hat. Natürlich geht das uns nah. Und wenn er dann am Ende des Romans das schafft, diesen niemals geöffneten Koffer seiner Mutter endlich zu lesen, die Briefe, die er vererbt bekommen hat, in die Hand zu nehmen, sie hochzuhalten wie eine Trophäe, dann ist das auch ein Triumphzug. Für mich ist das ein Buch, das wirklich völlig verquer läuft, immer zwischen Traum und Wirklichkeit switcht und uns immer wieder in die Irre führt. Aber er macht das wirklich, indem er das Beste daraus macht, indem er nämlich die Verlorenheit und die Einsamkeit buchstäblich am Schopf fasst. Also das ist ein ordentlicher Ritt für ein Debüt und eine wirkliche Achterbahnfahrt und Sogwirkung inbegriffen.
Dankeschön. Elke Schlingsog über Super Einsam, das Romandebüt von Anton Weil, jetzt im Kein- und Aber-Verlag erschienen mit 240 Seiten für 22 Euro. Mehr dazu wie immer im Netz unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Ich heiße Christoph Peters und ich bin Schriftsteller. Mein Buch des Lebens ist Per-Olof Enquist, Gestürzter Engel. Das Buch ist 1987 im Hansa Verlag erschienen. Enquist hat es 85 geschrieben. Ich habe es gleich bei seinem Erscheinen gelesen. Ich war sehr, sehr jung und es war für mich ein regelrechter Schock. In den neueren Ausgaben steht immer Liebesroman. Das trifft es und trifft es überhaupt nicht. Es ist ein Roman über die Liebe, aber über die Liebe in sehr extremen Formen. Es werden drei verschiedene tragische, fürchterliche, aber auch wunderbare Liebesgeschichten miteinander verschnitten. Die Geschichte eines, früher hätte man gesagt Monsters, Pascal Pignon aus den 20er Jahren, der in einer sogenannten Freakshow unterwegs war, weil aus seinem Kopf der Kopf einer zweiten Person, einer Frau, die gleichzeitig seine Geliebte gewesen sein soll, gewachsen ist. Und die Beziehung zwischen diesem sonderbaren, eingestaltigen Paar ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist die zwischen Brecht und Roth Berlau, eine ganz fürchterlich traurige und tragische Liebesgeschichte, die im Wahnsinn und Alkoholismus von Roth Berlau endet. Und die dritte Geschichte erzählt von einem mit dem Autor befreundeten Paar, einem Psychiater und seiner Frau, deren Kind von einem 22-jährigen psychisch gestörten Jungen umgebracht wurde, in den die Frau sich vorher verliebt hatte, der sie mit nach Hause genommen hat. Nachher kümmert sich der Psychiater um diesen Jungen wie um einen Sohn. Diese drei Geschichten verschneidet Per-Olof Enquist und lotet die Grenzen dessen, was Liebe überhaupt sein kann, im Extrembereich aus, verschneidet es dann wiederum mit der Suche nach seinem Vater, der gestorben ist, als er 6 Monate alt war, den er nie kennengelernt hat. Er geht in Traumbilder, er findet eine Sprache, die immer kurz vor dem Verstummen, vor dem absoluten Schweigen ist. Und als ich das damals zum ersten Mal gelesen habe, war das für mich eine Offenbarung. Ich hatte so einen Text überhaupt noch nie gelesen. Es ist ein schmaler Roman von 100 Seiten, den ich seitdem, ich glaube, 4 oder 5 Mal gelesen habe. Immer wenn ich nicht weiter wusste, habe ich mir den angeschaut, weil er auf so vielen Ebenen besonders und einzigartig ist.
Der Schriftsteller Christoph Peters über sein Buch des Lebens Gestürzter Engel, den Roman von Per-Olof Enquist. Christoph Peters hat gerade selbst ein großes Werk abgeschlossen, eine Trilogie mit dem Band Innerstädtischer Tod. Und damit war er in dieser Woche bei uns zu Gast. Und dieses Gespräch, das können Sie nachhören unter deutschlandfunkkultur.de.
Neue Krimis.
Es ist Freitag, unser besonderer Krimitag im Deutschlandfunk Kultur mit unserer Krimi-Bestenliste immer gerade frisch erschienen für den Monat Oktober und von 10 Titeln sind gleich 5 neu eingestiegen. Im Studio ist unser Kollege und Jurymitglied Kolja Mensing. Hallo, grüß dich.
Hallo, ja.
Zu den neuen kommen wir gleich. An der Spitze der Liste steht weiterhin die Irin Tana French mit Feuerjagd, nochmal gestiegen von Platz 2 auf 1. Ich persönlich liebe die Bücher von Tana French ja schon lange. Warum regiert die Jury denn ja so euphorisch auf diesen neuen Roman? Den habe ich leider noch nicht gelesen.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass Tana French wirklich so ein unglaubliches Talent für Atmosphäre hat und für die emotionale Sogkraft, die Krimis entwickeln können. In ihren früheren Krimis, die du wahrscheinlich alle gelesen hast, die in Dublin spielen, da hat man das so am besten in diesen Verhörsituationen gemerkt. Man hatte immer so das Gefühl, Seite an Seite mit den Ermittlern in diesem Raum zu sitzen und so wirklich jede kleinste Regung und Anspannung hautnah zu spüren. Und ganz ähnlich ist das jetzt In Feuerjagd, was die Fortsetzung von Der Sucher ist. Dieser Roman spielt in einem abgelegenen Dorf im Nordwesten Irlands. Und in diesem Fall holt Tana French uns ja direkt rein in so eine fast bilderbuchartige Dorfgemeinschaft. Nur um diese Gemeinschaft dann, wenn wir uns so richtig in ihr eingefunden, eingelebt haben, von Grund auf zu zerlegen. Also das ist so, finde ich, ganz großes Genre-Handwerk, vielleicht sogar ganz große Genre-Kunst. Das ist ein klarer Platz 1 für mich.
5 neue Krimis, wie gesagt, auf dieser Oktoberliste. Der höchste Neueinstieg auf Platz 3 gleich ist Gärten der Trauer von einem Schriftsteller namens Boston Tarrant. Den Namen habe ich noch nie gehört. Wer verbirgt sich denn dahinter? Boston Tarrant.
Ja, die kurze Antwort ist, ich weiß es nicht. Die lange Antwort, Boston Tarrant ist ein Pseudonym. Es ist tatsächlich unklar, wer sich dahinter verbirgt, obwohl er oder sie schon ein gutes Dutzend Krimis in den USA veröffentlicht hat. Nach eigenen Aussagen legt Boston Tarrant großen Wert darauf, jetzt nicht von seiner oder ihrer Biografie oder von Kategorien wie Race, Age oder Gender beurteilt zu werden. Und auch die Krimis von Boston Tarrant lassen sich wo schwer in so ein einzelnes Regalfach packen. Es gibt so klassischen Noir, es gibt Krimis, die eigentlich eher ein Western sind und historische Krimis. Boston Tarrant hat in den USA eine kleine, aber erlesene Fangemeinde und ich denke, es wird tatsächlich Zeit, dass diese Bücher jetzt ins Deutsche übersetzt werden und der Elsinore Verlag hat sich das eben jetzt zur Aufgabe gemacht.
Nun gut, in welches Regal denn gebührten denn da die Gärten der Trauer passen?
Ja, am einfachsten vermutlich kann man dieses Buch jetzt als historischen Krimi labeln. Gärten der Trauer spielt im Jahr 1915. Es geht um einen amerikanisch-mexikanischen Polizisten, der mit Beginn des Ersten Weltkriegs in die Türkei geschickt wird, um dort für die amerikanische Regierung den Krieg auf dem Kontinent zu beobachten, wie so eine Art Geheimagent. Und hier gerät er jetzt mitten hinein in die Ereignisse, die wir heute als Völkermord an den Armeniern bezeichnen. Also das brutale Projekt der jungtürkischen Regierung, die Volksgruppe der Armenier während des Ersten Weltkriegs nicht nur zu verdrängen, sondern sie tatsächlich systematisch zu ermorden. Und das Deutsche Reich war damals Bündnispartner des Osmanischen Reichs und das ist bekannt und kann aber auch nicht oft genug betont werden. Der Genozid an den Armeniern hat mit Billigung von deutschen Politikern stattgefunden. Auch das ist das Thema in Gärten der Trauer. Und in der Literatur ist dieses Großverbrechen, diese Katastrophe natürlich schon häufiger Thema gewesen. Immer wieder seit Franz Werfels die 40 Tage des Musardage aus den 20er Jahren, in der Kriminalliteratur allerdings nicht, soweit ich weiß. Und ich fand es interessant zu sehen, wie Boston Tarrant, wie es ihm oder ihr gelingt, sehr grausame und quasi dokumentarische Bilder vom Völkermord, also so Leichenfelder, Folter, Kreuzigungen, mit einer nach vorn treibenden Handlung zu verbinden und, darauf weist der Titel jetzt hin, auch noch mit so einer gewissen kargen, verzweifelten Poesie. Also man kann Gärten der Trauer tatsächlich sehr schnell lesen, aber es hat einen unglaublich langen Nachhall.
Ebenfalls im Oktober neu dabei ist Matthias Wittekind. Das ist ein alter Bekannter, immer wieder auf der Liste vertreten. Früher sein aktueller Titel Hinterm Deich, was ja sehr nach Nordsee-Krimi klingt.
Also richtig, Hinterm Deich ist auf jeden Fall ein Krimi, der an der Nordseeküste spielt. Also das neue Bullshit-Wort dafür ist Destination Thriller, habe ich gelernt. Oh. Das ist bei Matthias Wittekind definitiv das falsche Label. Ich habe diesen Krimi vor allem gelesen, weil er eben von Matthias Wittekind ist. Wittekind schreibt ja so ganz ruhige, langsame, manchmal geradezu krass bedächtige Krimis. Und sein aktuelles Projekt ist eine Reihe um den sogenannten Kriminaldirektor A.D. Manns. Das ist ein pensionierter Polizist, ehemals Berlin, jetzt Dresden, der in jedem Band auf einen alten Fall gestoßen wird, der dann im Rückblick erzählt wird. Und diesmal geht es zurück in das Jahr 1964. Manns steckt noch in der Ausbildung zum Polizisten. Seine erste Station ist ein Dorf an der niedersächsischen Nordseeküste, in dem Gott sei Dank nicht viel passiert. Aber es gibt Gerüchte über ein Verbrechen innerhalb einer Familie. Gerüchte, die die alteingesessenen Polizisten vor Ort so lieber wegschweigen würden. Und hier hakt der junge Manns ein. Am Ende sind es eigentlich eher so kleine Tragödien, die da aufgedeckt werden, aber der eigentliche Spaß an dieser Reihe sind eigentlich auch nicht die Fälle, sondern der Fall Manns selbst. Dieser Matthias Wittekind entwickelt so nach und nach eine Art deutsche Beamten-Normalbiografie in dieser Reihe und mit Hinterm Deich liegt jetzt Teil 4 vor.
Jetzt haben wir schon 3 bemerkenswerte Titel gehört, Kolja. Welchen Titel von den 10 würdest du uns denn noch mit auf den Weg geben? Hast du da einen Favoriten?
Ja, ich war sehr gespannt auf Das Haus, in dem Gudelia stirbt von Thomas Knüver. Das ist auch ein Krimi aus der deutschen, westdeutschen Provinz, allerdings sehr gegenwärtig. Knüver schreibt über eine westdeutsche Kleinstadt, die von einer Flutkatastrophe betroffen ist. Also offenbar nach dem Vorbild dieser Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Bei ihm steht jetzt im Mittelpunkt eine ältere Frau namens Gudelia, die in ihrem Haus ausharrt, während die Landschaft um sie herum von den Fluten verwüstet wird. Und gleichzeitig schwemmt das Wasser jetzt Leichen an die Oberfläche, ganz reale Leichen, und damit auch die dunklen Geheimnisse in Gudelias Leben, die mit dem Tod ihres Sohnes viele Jahre zuvor zu tun haben. Ich will da jetzt gar nicht so viel von der Handlung verraten, weil Thomas Knüver das wirklich sehr, sehr raffiniert baut. Ich fand vor allem eindrucksvoll, wie er in dieser leider ja ganz realen deutschen Hochwasserlandschaft auf kleinstem Raum im Haus seiner Protagonistin so einen ganz abgründigen Horrorkrimi inszeniert, der mich gerade in dieser Kammerspielartigkeit ein bisschen an den großen Stephen King erinnert hat. Das ist so mein Favorit auf der Oktoberliste, Das Haus, in dem Gudelia stirbt, von Thomas Knüver.
Danke. Kolja Mensing, gerne, unser Kollege und Juror unserer Krimi-Bestenliste. Die neue ist ganz frisch erschienen für Oktober. Alle Titel, alle Informationen auf deutschlandfunkkultur.de. Und ja, wenn Sie übrigens die eine oder andere Krimi-Frage noch haben, dann schreiben Sie einfach eine Mail an diese Adresse: krimi@deutschlandradio.de.